Hallo,
hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Weihnachtsfolge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Ja, Tanja, wir waren ja sehr lange von der Bildschwäche verschwunden.
Ja.
Sodass uns schon einige Zuhörerinnen und Zuhörer uns angeschrieben haben.
Ich muss sagen, das hat mich gefreut, weil das natürlich eine total schöne Motivation ist, wenn Nachfragen kommen, wo wir dann bleiben. Aber wir hätten das natürlich einfach mal auch sagen können vorher.
Ja, ne? Das tut uns auch furchtbar leid. Wir hatten nur extremst viele Probleme mit unserem letzten Ort, wo wir aufgenommen haben. Wir haben inzwischen einen anderen Ort gefunden, wo wir unseren Podcast weitermachen können.
Ja.
Da sind wir ganz glücklich drüber, weil wir haben uns so ein bisschen mit dem letzten Vermieter, kann ich ja so sagen, etwas überworfen. Soweit so gut. Wir werden jetzt mit unserer kleinen Weihnachtsgeschichte anfangen. Und da hast du, glaube ich, auch gleich eine Geschichte, oder?
Ja. Und du hast ja ein paar kleine organisiert, oder? Ich weiß gar nicht, was du hast.
Ich habe auch noch sowas. Soll ich jetzt gleich mal anfangen mit was?
Vielleicht.
Ja, cool. Zum Beispiel, weißt du, warum ist die Telefonnummer 0888888888 nicht mehr gibt?
Ich wusste gar nicht, dass es sie mal gegeben hat.
Ja, oder ich frage mal so, was haben Wladimir Grasnov, ein oberes Tier eines Mobilfunkanbieters, Konstantin Dimitrov, ein Mafia-Boss, und Konstantin Dislev, ein unehrlicher Geschäftsmann, gemeinsam?
Was denkst du? Dieselbe Handynummer?
Ja, das ist gut. Aber alle sind auch tot.
Oh.
Und zwar, Grasnov starb mit 48 Jahren an Krebs. Dimitrov wurde mit 31 Jahren von einem Auftragskiller ermordet. Ich meine, als Mafia-Boss lebt man ja sowieso mal gefährlich.
Gefährlich, ja.
Und Dislev wurde erschossen am Heiligen Abend. Deshalb erzähle ich das jetzt auch mal in dieser Ausgabe. Und das Spookige daran, alle, nachdem sie 2 Jahre lang diese Rufnummer hatten, sind die gestorben. Und aus dem Grunde wirst du diese Rufnummer auch nicht mehr finden, weil die nicht mehr vergeben wird.
Ach, das ist ja spannend.
Ja, ne?
Ja.
Ja, das ist so eine Kleinigkeit, die ich mal gefunden habe und die wollte ich hier einfach mal erzählen. Und dann kommen wir mal zu deiner Story, Tanja.
Ja, meine Geschichte findet, sage ich mal, in der Vorweihnachtszeit statt. Also nicht ganz direkt am Heiligen Abend.
Ja, da muss ich dich mal unterbrechen. Ja. Ich finde ja auch, wenn du jetzt so dich in der True Crime Podcast Landschaft umguckst, machen die ja alle jetzt so Weihnachtsgeschichten mit Crime um die Weihnachtszeit. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass du noch ein bisschen davor bist.
Das stimmt, damit man nicht alles doppelt und dreifach hört.
Dann mal los, Tanja.
Und zwar schicke ich schon mal vorweg, die Polizisten, die Ende November in das Haus von Joel und Lisa Guy eingedrungen sind, mussten nach diesem Tag in psychologische Betreuung, weil sie so geschockt waren von dem, was sie gesehen haben. An dem Tag war es so gewesen, dass die Arbeitgeberin von der Lisa die Polizei angerufen hatte, weil sie sich gewundert hat, dass Lisa nicht zur Arbeit gekommen ist. Und die Polizei ist dann zum Haus gefahren von dem Ehepaar Guy und hat da erstmal durch die Fenster geguckt, weil es hat niemand aufgemacht, als sie geklingelt haben. Und was sie unter anderem gesehen haben, waren Einkäufe, die vorne vor der Tür standen.
Vor der Haustür noch?
Nee, innen.
Ach so, okay.
Sie haben durchs Fenster geguckt, haben das innen gesehen. Und unter anderem wurde wohl Eis eingekauft, weil das hat man gesehen, dass das geschmolzen war. Und wer lässt denn seine Einkäufe vorne hinter der Tür direkt stehen mit Tiefkühlware und lässt das schmelzen?
Ja, das ist schon...
Das war verdächtig.
Genau.
Daraufhin sind sie ins Haus gegangen, haben auf dem Tisch direkt vorne am Eingang einen Hammer gesehen, Gewehre und einen komischen Geruch wahrgenommen, denn auf dem Herd kochte ein Topf. In dem Topf war der Kopf von Lisa.
Also du kommst ja mit einer richtigen Geschichte jetzt hier nochmal kurz vor Weihnachten.
Ja, dann sind sie langsam die Treppe hochgelaufen. Kurz hinterm Treppenabsatz lagen abgeschnittene Hände. Dann sind sie weiter ins Bad. Dort verwesten gerade und wurden zersetzt mehrere Extremitäten, also Arme, Beine und auch ein Torso, was alles so in Chemikalie langsam zersetzt wurde. Der Torso hatte mehrere große Wunden. Offenbar hatte jemand, der diesen Torso in diese Chemikalien gelegt hatte, sich gedacht, dass dadurch die Chemikalien schneller in den Torso hineindringen und er schneller zersetzt wird. Aber, wie sich jetzt herausgestellt hat, offensichtlich nicht schnell genug. Später stellte sich heraus, das waren tatsächlich die Leichenteile, muss man ja sagen, von Lisa und Joel Guy. Lisa zu dem Zeitpunkt 55, Joel zu dem Zeitpunkt 61. Die beiden lebten in Knoxville, Tennessee und hatten sich gerade überlegt, in Rente zu gehen. Der Joel hatte seinen Job verloren und Lisa wollte gerne kündigen und beide haben sich gedacht, sie gehen einfach schon in Rente und ziehen weg. Das Haus stand zum Verkauf. Sie wollten gerne die nächsten 20 Jahre in einem ruhigen Ort verbringen und einfach entspannen. Kurz zuvor hatten sie Thanksgiving gefeiert und da waren noch die Töchter von dem Joel aus einer anderen Beziehung zu Besuch gewesen und der gemeinsame Sohn Joel Jr., zu dem Zeitpunkt 28, hatte sie besucht. Und sie hatten alle gemeinsam Thanksgiving gefeiert am 24.11. Am 26.11. waren die beiden tot. Jetzt war natürlich die Frage, wer hatte denen das alles angetan?
Da gibt es ja bestimmt einen Zusammenhang.
Auf jeden Fall gibt es einen Zusammenhang. Und den Tathergang konnte man rekonstruieren. Zum Zeitpunkt, als Joel umgebracht wurde, war die Lisa im Supermarkt. Er wurde erstochen. Und zwar mit 42 Stichen. Es gab wohl auch einen Kampf. Er hatte versucht, sich zu wehren. Als er dann tot war, kam offensichtlich die Lisa zurück, hat sofort, als sie das Haus betreten hat, gemerkt, dass da was los ist und hat die Einkäufe abgestellt. Ist hochgegangen, wurde auch angegriffen und mit 31 Messerstichen getötet.
Das ist richtig übertöten, ne? Da muss der genau. Täter die ja richtig gehasst haben.
Ganz genau. Und wann passiert das meistens? Wann gibt es so einen großen Hass und eine Übertötung?
Bei Beziehungen?
Meistens, wenn der Täter in einer Beziehung zu den beiden steht, ganz genau. Die Hände wurden, wie gesagt, abgeschnitten und da am Treppenabsatz liegen gelassen. Der Kopf von Lisa wurde nicht abgetrennt, sondern, das fand ich auch ganz brutal, mit Gewalt quasi abgebrochen und abgezogen. Vom Körper.
So richtig aus Wut so, ne?
Ja.
Und Hass.
Mhm. Arme und Beine wurden amputiert. Beide Torso in die Chemikalien gelegt. Eben der Kopf von dieser wurde gekocht in diesem Topf unten in der Küche. Und dann hat man natürlich erstmal innerhalb der Familie geguckt. Und man hat den Joel Jr. am 29.11., als er gerade zu seinem Auto gegangen ist, offenbar um zu flüchten, hat man ihn erwischt. Und was man unter anderem noch in seinem Kofferraum gefunden hat, war ein Fleischwolf.
Ein Fleischwolf?
Ja.
Der wollte die also noch zerhackstückeln, eventuell.
Nicht nur eventuell, denn was man in seinem Rucksack gefunden hat, ist ein ganz konkreter Plan. Der Joel Jr. hatte in seinem Rucksack eine handgeschriebene Liste. Auf dieser Liste hatte er unter anderem solche Dinge geschrieben wie Messer kaufen, um verschiedene Verletzungen zu verursachen. Einen Hammer kaufen, um die Knochen zu zerschmettern. Bleiche, es ist egal, wo sie getötet werden. Hauptsache, es gibt nicht viele Blutspuren. Die Körper nicht im Haus belassen, wegen der DNA. Das Fleisch zerkleinern, damit ich es die Toilette runterspülen kann. Unter anderem also solche ganz konkreten Dinge. Es gab dann Kameraaufnahmen von ihm vom 7.11., 18.11., 19.11. und 21.11., wo man tatsächlich nachträglich rekonstruieren konnte, dass er all diese Dinge in verschiedenen Baumärkten und Supermärkten gekauft hatte. Und auf seinem Zettel, den man im Rucksack gefunden hat, wie gesagt handgeschrieben, also wirklich von ihm, stand tatsächlich auch das Motiv. Es stellte sich nämlich heraus, dass Joel zwar versucht hatte zu studieren, aber letztendlich vom Geld seiner Eltern gelebt hatte. Die wollten ja nun umziehen und das Haus verkaufen und wollten in dem Zuge, weil sie dann ja in Rente sind und weniger Geld zur Verfügung haben, die Zahlungen an ihren Sohn einstellen. Daraufhin hatte er recherchiert und gesehen, dass seine Mutter eine Lebensversicherung hat in Höhe von $500.000. Wenn er nur seine Mutter tötet, bekommt sein Vater das Geld. Deswegen hatte er auf seinem Zettel notiert, wenn er nicht lebt, kann er nicht die Versicherung für sich in Anspruch nehmen. Dann hatte er einen Pfeil notiert, also alles meins.
Das ist krass, allein schon seine eigenen Eltern umzubringen. Ne?
Ja. Also, ja. Und dann ja auch alles so notiert. Er hat dann vor Gericht auf nicht schuldig plädiert. Seine Verteidiger haben kein einziges Argument für ihn anbringen können. Er hat sich dann auf einen Deal eingelassen, damit er keine Todesstrafe bekommt und ist lebenslänglich hinter Gitter gesperrt worden.
Wann war das?
Das ist nochmal ein guter Punkt, das hatte ich nicht gesagt. Das war im November 2016.
Oha. Dann hat er ja noch einiges vor sich.
Ja.
Ja, krass.
Zumal er ja 28 war zu der Zeit, ne?
Ja. Also, aber auch diese Art, wie er die Eltern ermordet hat, ist ja auch schon richtig heftig, ne? Da muss ja richtig Hass und Wut drauf gewesen sein, ne?
Und was ich auch heftig finde, ist, wenn du dir vorstellst, weil in Amerika ist das ja so, es kommt ja Thanksgiving und dann kommt Weihnachten.
Ja.
Und dann sitzt du mit der ganzen Familie noch gemeinsam. Und als er Thanksgiving mit seiner ganzen Familie gefeiert hat, hatte er vorher ja schon all diese Utensilien auch eingekauft.
Ja.
Ne?
Er saß da bestimmt mit am Tisch und hat das schon so durchgespielt in seinem Kopf.
Genau.
Ist krass.
Ganz brutal.
Aber
traurig.
Ja, das ist total.
Ganz trauriges
Familienschicksal. Ich habe da auch noch ganz was ganz Kurzes. Tennessee spielte das ganze Jahr. Und weißt du auch, was 1865 an Heiligabend in Tennessee gegründet wurde?
Nee, das weiß ich zufällig nicht.
Und zwar der Ku Klux Klan. Und somit weiß man auch, dass der Hass auch an Heiligabend keine Weihnachtsferien macht. Und das war ja bei dir jetzt auch nochmal ein gutes Beispiel dafür.
Stimmt.
Ja, Tanja, also eigentlich wollten wir ja eigentlich was Besinnliches machen nochmal zu Weihnachten, ne? Aber so ganz kommen wir denn da auch nicht rum, so wie es auch in meinem Fall jetzt ist. Und zwar, mein Fall spielt zur Christmesse 1996. Und zwar 70 Besucher nehmen im Frankfurter Sindlingen an einer Christmesse teil. Und auch die 49-jährige Heidrun. Und die setzt sich so auf die drittletzte Bank. Und die fällt schon so ein bisschen auf, weil sie so einen schwarzen Wollmantel anhat. Dann hat sie so eine getönte Sonnenbrille auf, Cowboystiefel und aus Fell so ein Stirnband. Das ist ja eigentlich so untypisch. So geht man eigentlich nicht zu so einer Christmesse.
Nee, definitiv nicht. Zumal eine Sonnenbrille. Eine Christmette ist ja immer zur Mitternacht eigentlich.
Genau. Und dann so später, lass es so 23 Uhr gewesen sein, und die Gemeinde wollte gerade ein Lied anstimmen, und zwar, es ist ein Ross entsprungen.
Ross.
Es ist ein Ross entsprungen. Und dann explodiert im wahrsten Sinne des Wortes diese zierliche Frau, von der ich gerade sprach, auf der drittletzten Bank. Und tausende Holzsplitter schießen durch den Saal. 13 Kirchengänger werden zum Teil schwerst verletzt. Zwei Nonnen und die Täterin selbst wurden regelrecht auseinandergerissen. Kannst du dir vorstellen, wie das da ausgesehen haben muss? Und aufgrund dieser Wucht, ne, der Explosion.
Ja.
Und diese zierliche Frau hatte unter ihrem schwarzen Wollmantel zwei Handgranaten versteckt. Und später konnte man feststellen, dass diese Handgranaten aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen. Aber bis heute weiß man nicht, wie sie da rangekommen ist, also wie sie sich die besorgt hat. Und vor allen Dingen weiß man auch nicht, warum sie diese Tat überhaupt ausgeübt hat. Und man vermutet, und das ist wirklich nur eine Vermutung, dass sie unter einem starken psychischen Problem litt. Und zwar, ihr Sohn hat 7 Jahre vor dieser Tat Suizid begangen. Und man vermutet, dass sie damit nicht klargekommen ist. Und weiter vermutet man, dass sie auf die Idee der Tat gekommen ist, weil knapp 6 Wochen vorher im ZDF die Krimiserie Rosa-Rot mit Iris Berben lief, wo ein Bankräuber sich mit einer Handgranate in eine Kirche selbst getötet hat. Allerdings ohne andere Menschen zu töten. Ich finde, das ist ein krasser Fall.
Ja.
Vor allen Dingen finde ich es immer schlimm, wenn man vielleicht sterben will, aber andere Leute dann noch mit reinzieht.
Ja. Und wenn das Motiv auch nicht klar wird, weil sie das natürlich nicht mehr erklären kann.
Ja. Und vor allen Dingen finde ich das irgendwie auch bewundernswert, überhaupt bei den Ermittlungen darauf zu kommen, dass ein Film mit dieser Thematik im TV lief. Mhm. Wie kommt man darauf?
Ja.
Ich meine, es läuft am Tag so viel im Fernsehen und dass man ausgerechnet diesen Film mit diesem Hintergrund damit in Zusammenhang bringt.
Und man muss ja auch nachweisen können, dass sie den geguckt hat.
Ja, aber vielleicht hat einer der Ermittler ja zufällig diesen Krimi gerade gesehen.
Kann auch sein.
Man weiß
es nicht. Ich glaube auch, die Tat hat ja relativ viel Medienpräsenz auch gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch echt viele Tipps eingegangen sind.
Ja, aber den Fall finde ich auch schon richtig heftig.
Sehr traurig.
Ja, ne? Ja, und Tanja, weißt du auch, wer am ersten Weihnachtstag 2016 gestorben ist?
Nee.
Und zwar an Herzversagen. Und eigentlich kann man sich immer daran durch seinen Song erinnern, dass er um die Weihnachtszeit gestorben ist. Das Lied?
George Michael?
Genau, Last Christmas. Der Interpret? George Michael. Ist auch heftig, das war schon wieder 2016, das sind schon wieder fast 7 Jahre her.
Ja, und das war mir gar nicht bewusst, dass der an Weihnachten verstorben ist.
Und deswegen kann man sich da jedes Jahr, wenn dieses Lied kommt, dann weiß man, dass George Michael an Weihnachten noch gestorben ist. Das ist irre, finde ich. So Tanja, dann haben wir uns wenigstens noch einmal hören lassen vor Weihnachten. Und wir wünschen euch jetzt alles Gute, ein gesegnetes Weihnachtsfest und kommt gut ins neue Jahr. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid im neuen Jahr, wenn es heißt Crime of Your Life.